Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.
Servus, Gute und Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kurz und Schmerzhaft. Die zweite Episode mit mir, Max von Shoro.de und...
Hallo, dem Mo. Ja, Max, war ein ganz schön schneller Monat, muss ich sagen.
Ja, definitiv.
Hatte ein bisschen weniger als 4 Wochen, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr. Grund ist, wir haben unglaublich viel zu bereden und dementsprechend haben wir uns überlegt, machen wir doch alle 2 Wochen einen kleinen Podcast.
Ganz genau.
Ich hoffe, das freut euch.
Also mich freut es auf jeden Fall. Das ist nämlich immer ganz lustig mit dir. Ja, und wir haben uns auch noch mal ein bisschen mehr Struktur überlegt, weil das letzte Mal war dann doch schon irgendwie ein bisschen chaotischer. Und wir haben uns überlegt, zuerst fangen wir mal mit einer Frage an, dann gehen wir kurz, jetzt in unserem Fall Rückschau Hamburg, die am 6. und 7. Juli stattfand, die WTS. Nächstes Wochenende startet die WTS in Edmonton am 20. und 21. Juli. Und wir sprechen einfach mal so über Hamburg, gucken uns das Männerrennen an, das Frauenrennen, die Team Relay Weltmeisterschaft. Und ja, dann lass uns anfangen mit der Frage, die ich mir überlegt habe.
Ja, hau raus. Auf geht's.
Okay, das ist keine Frage, ist eher ein ganzer Block an Fragen. Wir picken uns da einfach 2 raus, würde ich sagen. Die WTS Hamburg war ja ein krasses Rennen. Wetter hat ja nicht so mitgespielt. Und besonders bei dem Radkurs, der ist sehr technisch. Und deswegen möchte ich kurz mit dir darüber quatschen. Was bedeutet es denn so einen technischen oder was bedeutet überhaupt ein technischer Radkurs?
Naja, bei der WTS ist halt so, dass man nicht, ich sag mal, bei 20 Kilometer Radfahren 10 Kilometer in die eine Richtung fährt, dann einen Wendepunkt hat und 10 Kilometer in die andere Richtung, schön geradeaus, sondern es gibt recht viele Kurven, meistens sind es auch mehr Runden. In Hamburg waren es ja jetzt 6, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dementsprechend hat man viele Kurven. In Hamburg, du hast schon gesagt, nicht so gutes Wetter, ja, halt Hamburger Sommer. Ich habe da 2 Jahre lang studiert, das ist so typisch, ja, ein bisschen Regen, 15, 16 Grad. Das ist das höchste der Gefühle, was es dort gibt. Und dementsprechend war das Ganze ein bisschen schwierig, weil man hatte viele Kurven. Man hatte ja insgesamt 2 180-Grad-Kehren. Man hatte auch noch Kopfsteinpflaster. Man hatte nochmal 2 90-Grad-Kurven. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man technisch gut ausgebildet ist. Auf Mallorca zum Beispiel, auf dem Trainingslager von der Deutschen Triathlon Union, wo die Annika Koch auch mit dabei war, bei mir aus dem Verein, aus TuS Griesheim, die hat ganz explizit in Kurven zum Beispiel ihre technischen Fertigkeiten geübt. Das muss man auch wirklich machen, weil man eben dadurch sich einen Vorteil erarbeiten kann. Das hat man auch gut gesehen bei Justus Nieschlag, der ja im Duo mit Vincent Lewis zum Beispiel in der Team Relay vorne rausgefahren ist und immer bei den 180-Grad-Kehren einen leichten Vorteil sich erarbeitet hat, weil er einfach im Rad sehr gut damit zurechtgekommen ist. In der Gruppe ist das alles natürlich nochmal schwieriger. Wenn wir das auf das Männerrennen projizieren, wo 40 Leute in einer Gruppe ja vorne waren, da ist es natürlich so, dass man sehr, sehr gut aufpassen muss, was passiert gerade vor einem. Generell ist es so, an den Wendepunkten wird immer angezogen. Das ist in der WTS so, das ist in der zweiten Bundesliga so, in der ersten Bundesliga, in eigentlich allen Windschattenrennen, dass man da eben dann hohe Spitzen fahren muss und richtig rauskommen muss. Und da ist es halt gut und wichtig, dass man technisch versiert fahren kann. Und das muss man ganz explizit trainieren. Und das hat man in Hamburg sicherlich sehr deutlich gesehen, wer damit gut zurechtgekommen ist und wer halt damit nicht so gut zurechtgekommen ist.
Also, um das zusammenzufassen, heißt technisch gut fahren können, einfach im richtigen Moment bremsen, nicht einen Kilometer vorher schon irgendwie aufhören zu treten, sondern bis zum letzten Punkt Gas zu geben, dann im entscheidenden Moment zu bremsen, die Kurve richtig zu fahren, dass man möglichst wenig Tempo verliert und dann im Anschluss eigentlich schnellstmöglich wieder Gas gibt.
Ja, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie bei der Ideallinie im Motorsport. Also da ist es ja auch so, dass man von außen die Kurve anfährt, dann quasi in den Kurvenscheitel rein und dann wieder nach außen rausfährt. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn man auf dem Rad sitzt. Wie fahre ich denn Kurven? fahrt in den Odenwald, fahrt in den Taunus, fahrt irgendwo hin, wo es bergig runtergeht und probiert euch da einfach mal ein bisschen aus. Natürlich immer schön vorsichtig sein. Aber ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ich hatte mal einen recht technischen Kurs 2016 in Mönchengladbach bei den deutschen Hochschulmeisterschaften. Es waren auch 5 Runden. Und da gab es auch sehr viele Kurven, sehr enge Kurven, sehr viele 180-Grad-Kehren. Und da sieht man wirklich, wer Radfahren kann. Und in so einer Gruppe ist das noch wichtiger. Und wir haben ja leider in Hamburg, da werden wir gleich drauf eingehen, einige Stürze auch gesehen. Und das sind genau diese gruppendynamischen Prozesse, die man sehen kann, weil einige halt dann nicht gleich gut mit den Bedingungen zurechtkommen. Einige haben halt nicht diese technische Ausbildung. Und vor allem, was man auch sagen muss, seitdem Scheibenbremsen erlaubt sind, hat man natürlich auch 2 Bremssysteme. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man die normalen, in Anführungsstrichen, Bremsen hat, hat man einen anderen Bremsweg als die, die mit Scheibenbremsen fahren, gerade bei Nässe. Und dementsprechend muss man andere Verzögerungen mit einrechnen und deswegen ist dieses in Gruppe fahren, gerade bei solchen Kursen und gerade bei solchen Bedingungen, sehr, sehr schwierig.
Okay, verstehe. Und viele Athleten, oder ich habe die, habe mir jetzt auf Triathlon Live angeguckt, die Moderatoren haben immer wieder ganz am Anfang davon gesprochen, vom Reifendruck oder vom Luft im Reifen. Wir haben auch immer wieder Athleten gesehen, die nochmal den Reifendruck geprüft haben mit so einem kleinen Messer. Wie wichtig ist das bei so bei so Witterungsverhältnissen auch?
Ja, man muss natürlich sagen, je mehr Druck in den Reifen ist, desto weniger Rollwiderstand habe ich, desto besser kann ich eben hohe Geschwindigkeiten fahren. Ja, ganz einfach, kann man sich ganz, ganz klar erklären. Das Problem ist natürlich, je höher der Druck, desto weniger Lauffläche habe ich, desto weniger Druck, desto weniger Grip habe ich und desto weniger, ja, kann ich eben bei Regen diesen Grip mit nutzen. Deswegen wird meistens bei Regen ein wenig Luft herausgelassen aus den Reifen, um die Lauffläche zu vergrößern. Und diese Lauffläche ermöglicht es mir dann, im Regen sicherer zu fahren. Bei den Männern war es ja recht interessant, weil wir das am Anfang des Rennens oder auch in der Wechselzone, da hat es ja gar nicht mehr geregnet gehabt. Dementsprechend war die Frage, wie schnell trocknet diese Strecke und wie viel Bar packe ich auf meinen Reifen? Schlussendlich jetzt in diesem Rennen würde ich, also wenn ich dort gestartet wäre, hätte ich wahrscheinlich weniger Bar reingenommen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Weil wir haben auch gesehen, wie zum Beispiel bei der Anja Knapp, die hat dann einen Platten gehabt und die war dann überrundet worden und war raus aus dem Rennen. Und das ist halt in der Sprintdistanz bei diesem Niveau unglaublich schwierig, nach einem Defekt oder nach einem Sturz, selbst wenn es mir wieder gut geht, selbst wenn ich wieder aufs Rad steigen kann, wie beim Frauenrennen bei der Katie Seferis, komme ich nicht mehr nach vorne. Und deswegen eher auf Nummer sicher gehen und vielleicht ein halbes Bar oder ein Bar rauszunehmen.
Und da sind wir schon bei der letzten Frage, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, die ich gerne besprechen würde. Weil wir haben einige Stürze gesehen dieses Mal. Was macht es mit einem jetzt mal ganz abgesehen von diesem großen Sturz mit 8, 9 Beteiligten, sondern auch, wenn man einfach nur mal wegrutscht oder wenn man sieht, dass irgendeiner stürzt. Wie verhält sich nicht mal irgendwie aufs Rennen gesehen, sondern wie fühlst du dich mental dabei dann einfach oder danach?
Wie gehst du das Rennen? Also ich muss erstmal so für mich sagen, Gott sei Dank habe ich selbst in einem Windschattenfreigaberennen noch nie einen Sturz richtig miterlebt. Also das Einzige war jetzt letztes Mal beim Zweitligarennen in Trebgast, da ist dann halt jemand, der war neben mir, ich weiß nicht, was mit ihm genau passiert ist, aber auf einmal war der rechts in der Botanik verschwunden. Der ist und ist dann da halt so drin gestürzt. Ich habe mich dann auch ein bisschen gewundert. Ich war ganz froh, dass er nach rechts und nicht nach links, wo ich gefahren bin, weggebogen ist. Aber ich habe zum Beispiel mit Kaidi Kiviova gesprochen, die ja auch beim WTS-Rennen in Hamburg mit dabei war. Und in ihrer Gruppe, sie war in der Vollvorgang-Gruppe, gab es halt auch einen Sturz. Und da hat man ganz klar gesehen, dass diese Gruppe aufgehört hat, zusammenzuarbeiten. Aufgrund dieser Verhältnisse, die es dann in Hamburg gab, vorher in der ersten Runde hatten sie 30 Sekunden Rückstand auf die Führenden, am Ende hatten sie 1,30 Rückstand auf die Führenden. Die haben aufgehört zu arbeiten, was bedeutet, die waren vom Kopf her nicht mehr bereit, dieses Risiko zu gehen, was man gehen muss. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass das Schlimmste ist, diesen Sturz zu hören. Also dieses wirklich zu hören, dass hinter einem das Carbon runtergeht auf die Straße, dass da jemand stürzt, dass das das Schlimmste ist und dass man dieses Geräusch dann halt nicht gut verarbeiten kann. Und also ich möchte jetzt niemandem da zu nahe treten, aber ich glaube, bei dem Bence Bishak beispielsweise aus Ungarn, der ja dann auch noch auf der Straße lag und dort ja behandelt worden ist, im Rennen selbst interessiert einem das nicht. Man fährt halt erstmal dran vorbei. Und da hat man keine, also meiner Meinung nach, bei dem Niveau keine Gedanken drüber, um zu sagen, scheiße, was ist jetzt dem passiert? Oh Gott, das ist ganz schlimm. Man fokussiert sich darauf, konzentriert bleiben. Und ich glaube, das hat man auch ganz gut bei unseren Deutschen gesehen, Justus Nieschlag und Jonas Schomburg, die ja auch so in diesen Sturz mit verwickelt waren, die dann einfach wieder nach vorne gefahren sind. Und das ist genau diese Mentalität, die man braucht. Und das sind so die Punkte. Also wie gesagt, so Gott sei Dank kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht richtig verifizieren. Aber das ist so das, was ich mitbekommen habe jetzt von Kaidi oder auch von den Gesprächen, was ich mit anderen Athleten geführt habe.
Okay, ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, was technischer Radkurs bedeutet, wie man vielleicht auch mit Unfällen umgehen soll, beziehungsweise, dass man sich vorher da auch mental drauf vorbereiten sollte, definitiv, dass sowas passieren kann immer, aber nicht deswegen irgendwie Angst bekommen, sondern das gehört unterm Strich dazu und nur deswegen irgendwie Angst zu haben, wäre genauso bescheuert, dann dürfte man auch gar nicht mehr auf die Straße gehen.
Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich. Also wenn man mit Angst auf das Rad geht, dann hat man sowieso sich so blockiert, dass dann auf jeden Fall irgendwas passieren wird. Das ist das Problem. Ja, also ich muss immer mit Vorsicht, klar, auch mit Rücksicht auf die anderen Teilnehmer
ganz im klar.
Training. Ja, aber wenn ich mit Angst da reingehe, dann kann ich es gleich sein lassen. Also ja.
Gut, dann lass uns mal Hamburg zurückblicken.
Ja, Max, was für Rennen. Es war geil.
Unglaublich. Hammer. Von Anfang bis zum Ende super spannend.
Ach ja. Es hat so viel Spaß gemacht.
Für mich ja noch einer der ersten Wettkämpfe, die ich so wirklich so richtig intensiv mitverfolgt habe.
Vorher traurig. Hab ich mich
nie so intensiv damit auseinandergesetzt. Ich bin immer wieder begeistert, beziehungsweise traurig darüber, dass ich meine ersten Jahre oder mein erstes Jahrzehnt im Triathlon dem der Kurzdistanz überhaupt nicht gewidmet habe.
Ja, das ist
die Rennen sind ja brutal krass. Die Stunde, ey, die ging so schnell vorbei.
Ja, und erstmal ne Hut ab hier. Ich habe gerade eine Kappe auf, also dementsprechend ich ziehe sie. Du warst deutlich näher dran mit deinem Tipp. Die beiden, die ich vorne gesehen habe, Alex Yee und Katie Sophias, die sind einfach gestürzt. Nächstes Mal, Gott sei Dank habe ich nicht auf Deutsche getippt. Das war schon mal gut. Ja, und du mit Mario Mola auf Platz 4, das war auf jeden Fall besser. Ja, lass uns reingucken auf das Frauenrennen. Beginnen wir einfach dort mal das Schwimmen. Cassandre Brugard aus...
Lass uns ganz kurz die Strecke zusammenfassen.
Die Strecke, ja, dann hau mal rein.
Also die Athleten schwimmen ja in der Binnenalster. Das heißt, da ist das Wasser sehr trüb. Einige Athleten haben gesagt, sie können die Hand, wenn sie ausgestreckt ist, nicht mehr vor sich sehen. Die Athleten schwimmen, also die Elite, die schwimmt einmal unter der Brücke durch. Und die Team Relay schwimmt sogar zweimal drunter durch, wendet direkt nach der Brücke und schwimmt wieder zurück. Was zur Folge hat, dass es halt auch unter der Brücke sehr dunkel ist und die Orientierung extrem schwer.
Es ist wie so ein Tunnel. Man muss sich das vorstellen, man schwimmt da so rein wie so ein Tunnel und dann sieht man nur hinten das Licht. Ja? Also es ist mir das Licht am Ende des Tunnels. Aber es sind Gott sei Dank alle durchgekommen.
Wär merkwürdig, wenn da einer verloren geht oder sich verschwimmt. Ja.
Du, ich glaube, die Jessica Lehmann hat da Probleme gehabt. Aber wir sprechen weiter.
Radstrecke haben wir ja schon gesagt. Sehr, sehr technischer Kurs. 280 Grad Kurven. Und die kurzen Stücke, wo die Strecke breiter wurde, da wurde dann auch um jeden Platz gekämpft. Da ist das Feld immer wieder auseinandergegangen. Und
Kopfsteinpflaster. Denk dran, Kopfsteinpflaster am Rathaus.
Ganz genau. Laufkurs. Radkurs waren 6 Runden bei der Elite. Laufkurs sehr flach, ist halt Hamburg und da gibt es nicht allzu viel zu sagen, auch einige Kurven drin, beziehungsweise auch einige 180 Grad Kurven, ich glaube auch 2 Stück. So, jetzt darfst du.
Jetzt darf ich, ja. Also Schwimmen, wie zu erwarten war eigentlich, sehr krass, weil man hat ein recht breites Ponton und man hat ja nur nach 300 Metern ungefähr die Bojen, die einzigen Bojen in Hamburg, wo man dann quasi in einer etwas größeren Kurve, in diesem Fall waren es 4 Bojen, die eingesteckt worden sind, eine Rechtskurve machen muss. Und da ging das Feld richtig, richtig zusammen. Also man hatte quasi erst so ein breites Feld und dann ging es richtig zusammen. Und ganz vorne war dann die Französin Cosson Brugard. Ich hoffe, den Namen, ich kann mein Französisch, eine Katastrophe. Die mit der besten Schwimmzeit da rausgegangen ist mit 9,17 und knapp vor Summer Wappaport aus den USA. Und ja, das war eigentlich genau das, was wir erwartet haben. Also ein schnelles Schwimmen, vorne dann eine Gruppe, die rausgekommen ist, überraschend stark. Laura Lindemann, die eigentlich immer Probleme hatte im Schwimmen, mit gewesen in der ersten Gruppe. Und ja, dann sind die auch sehr gut durch den Wechsel gekommen. Und auf dem Rad hat sich dann eine Gruppe gefunden. Und ja, dann hatten wir eigentlich genau das Rennen, was wir erwartet haben. Natürlich überschattet durch den Sturz von Katie Zafiris, die dann in diesem knappen, in diesem kurvigen Teil, in diesem engen Teil kurz vorm Rathausplatz dann gestürzt ist. Mit diesem Sturz kam sie dann nicht mehr ran. Ausgelöst wurde der Sturz von Claire Michel aus Belgien, die quasi ihr Hinterrad in der Kurve verloren hat, dann gestürzt ist. Katie Zafiris konnte nicht mehr ausweichen. Und nichtsdestotrotz ist die US-Amerikanerin aber noch durchgelaufen, durchgefahren, hatte dann auch noch, glaube ich, ihre Kette, ist runtergefallen. Und war auf jeden Fall... Ich
würde dazu sagen, der Sturz war nicht ganz so krass von ihr zumindest.
Also nein, das war bei...
Sie hat da sehr gut reagiert und hat gebremst und ist dann einfach nur zum Stehen gekommen, aber...
Ja, sie kam halt nicht aus den Klickpedalen raus.
Ne? Genau. Doof.
Ja, und genau, dann hatten wir halt die Führungsgruppe vorne mit dabei, für mich sehr überraschend in ihrem ersten WTS-Rennen, Caroline Pohle, die wirklich toll geschwommen ist und in dieser Radgruppe vorne mit drin geblieben ist. Und im hinteren Feld gab es dann diese Verfolgergruppe, die dann die Jagd eröffnet hatte, dann beim Laufen. Und da war es dann halt so, dass auch Caroline Pohle zwar in dieser Führungsgruppe durchgereicht worden ist, aber sie konnte einen 19. Platz ins Ziel retten, die Deutsche. Das war wirklich sehr gut von ihrer Seite her und bei ihrem ersten WTS-Rennen. Ja, und vorne war es der Kampf dann zwischen Norm Stanford und Cosron Bougard. Und die Französin, sie kommt aus der Leichtathletik, war früher auf der Bahn eine Bahnläuferin, dementsprechend sehr stark beim Laufen, hat aber Non Stanford nicht mehr gekriegt. Und das war echt unglaublich, weil ich habe eigentlich gedacht, die Non Stanford läuft aus der Wechselzone raus, sehr, sehr schnell. Mhm. Gut, kennen wir von Jonas Schomburg bei den Männern, habe gedacht, naja gut, ja. die wird halt da jetzt vorne rauslaufen und dann nach 2 Kilometern gecatcht. Die hat den Vorsprung verteidigt. Und das war für mich die Überraschung. Dann der Schlussspurt. Also dann Cassandra Bougard wird Zweite, dann der Schlussspurt zwischen Rachel Klammer aus den Niederlanden und Summer Wappaport, die übrigens Summer Cookies, die hat geheiratet, aus den USA um Platz 3, das war ja auch krass. Also ich weiß nicht, ich hatte ja echt das Gefühl, dass die Rachel Klammer auf der Ziel gerade noch einen Krampf bekommt, so wie sie geschrieben hat. Es war echt unglaublich, ja, wie sie da reingehalten hat im Sprint, richtig gut. Auf Platz 4 dann die Niederländerin und auf dem 5. Platz dann Georgia Taylor Brown, die ich eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt hätte, aber man muss sagen, mit der Vorbelastung Montreal, das hat man auch bei den Männern gesehen, die alle Rennen gemacht haben, Leeds, Montreal, Hamburg, das war halt jetzt wirklich zu viel. Man muss diesen Reisestress auch nochmal sehen, die Zeitumstellung nochmal sehen. Ja. Das war ein bisschen zu viel, denke ich, für sie auch. Anführungsstrichen nur der 5. Platz für sie. Bei dem Rennverlauf, wenn Katie Zafiris hinten rausfällt, hätte sie eigentlich gewinnen müssen, Fragezeichen. Und dann Laura Lindemann natürlich auf dem 7. Platz, sehr, sehr gut, gutes Rennen von ihr, vor allem eben mit dieser starken Schwimmleistung. Und Nicolas Bierich, sie bleibt ein Phänomen, wie ich glaube vor 3 Wochen, 4 Wochen Kind bekommen und dann wird sie sofort wieder 8 in der World Triathlon Series, das ist der Hammer.
Unglaublich.
Die ist jetzt dreifache Mutter, ja, die ehemal, also die Olympiasiegerin von London aus der Schweiz wird dann erstmal wieder 8. Das ist ja, da fehlen einem eigentlich die Worte. Und ja, so viel zum Rennen der Frauen. Max, was ist dir aufgefallen bei dem Rennen? Du hast es ja auch gesehen.
Ja, ich betrachte es ja auch aus einer etwas anderen Brille noch. Du gehst da ja sehr journalistisch schon dran. Ja, ich fand es auch einfach nur krass von Anfang bis zum Ende. Es war Hammer, wie ja, okay, ich habe vorher das Männerrennen gesehen. Da fand ich es halt, da hatte ich halt immer diesen Sturz im Hinterkopf, über den wir gleich noch sprechen werden, sicherlich. Ich habe immer gedacht, hoffentlich passiert das den Mädels nicht. Oder nicht so extrem zumindest. Ist ja zum Glück mehr oder weniger auch ausgeblieben, also zumindest so krass. Ja, was ich krass fand, sind immer die Wechselzeiten bei den Sprinters, auf der Sprintdistanz. Ey, wenn ich sehe, 30 Sekunden für T2 oder paar 20 Sekunden für T2, und da hatte ich immer das Gefühl, die Deutschen sind immer ganz vorne mit dabei. Also, das war immer irgendwie spektakulär. Das für mich, da kann ich mir sicherlich auch noch eine oder die andere Sache abgucken.
Ja, ich habe auch was gelernt. Ich habe von Vincent Louis, der läuft die gleichen Schuhe wie ich. Mhm. Und der hat oben am Rand ein bisschen Vaseline dran gemacht.
Ich auch gesehen.
Genau. Und da habe ich dann gestern mit Annika drüber gesprochen, habe gefragt, ob sie das auch macht. Und sie hat es jetzt auch gesehen und wollte es jetzt auch ausprobieren. Und ich werde es beim nächsten Koppeltraining auch ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hinten dann immer rausrutsche. Mhm. Aber sie meint, das würde sich recht schnell verteilen. Also ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Also das fand ich krass. Laura war ja nach dem Radfahren ziemlich weit vorne noch, glaube ich.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere. Sie wurde ja dann so ein bisschen eingesammelt auch. Fand ich irgendwie ein bisschen, also ich fand es schade, weil sie war stark. Aber okay, ich glaube, das ist einfach auch so auf der Sprintdistanz, dass eben ja erst sehr spät auch so Sachen entschieden werden können. Das haben wir ja jetzt eigentlich bei jedem Rennen gesehen, dass der letzte Sprint auf der Zielgeraden auf dem blauen Teppich eigentlich noch ein, zwei Plätze ausmachen kann.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dann lass uns doch nochmal ein bisschen näher auf die Deutschen eingehen. Laura Lindemann, wir haben es schon gesagt, eine sehr gute Schwimmzeit für sie. Sie war auch sehr glücklich, hat ja auch im ZDF gesagt, dass sie vor allem mit dieser Schwimmzeit sehr beeindruckt, also sehr zufrieden ist. Sieht da den Schritt in die richtige Richtung. Beim Radfahren, dass sie da vorne dran bleibt, das muss man eigentlich von ihr auch erwarten. Sie ist sehr gut auf dem Rad, konnte vielleicht bei den Bedingungen nicht so ganz ihr absolutes Potenzial abrufen, aber sie ist technisch halt nie in die Bredouille bekommen. Was man gesehen hat, sie war immer recht weit hinten in der Gruppe.
Genau,
richtig. Hat auch selbst gesagt, sie wollte halt nicht stürzen. Ist da ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, was in diesem Rennen auch absolut in Ordnung ist. Hat da zusammen mit Caroline Pohle eigentlich eine sehr gute Figur gemacht in der ersten Runde und dann eben beim Laufen raus. Eine 16:27 ist eine Top-Zeit. Da kann sie sich wirklich auf einem guten Weg sehen und ich denke, dass da die Entwicklung richtig ist. Genauso wie bei Caroline Pohle. Caroline Pohle war eben vorne mit drin, ist dann halt eine 17:48 gelaufen. Da sieht man noch die Unterschiede. 95er Jahrgang, ihr erstes Einzelrennen in der WTS. Super Einstieg für sie mit dem 19. Platz, die Top 20, dass sie das geschafft hat. Das ist ja mehr als man hätte erwarten können. Genauso wie die Nina Eim, auch die, ihr erstes Rennen in der WTS im Einzel, hat nicht die vordere Gruppe erwischt, ist dann im Radfahren dran geblieben in ihrer Gruppe, konnte dort ihre Kräfte gut einsparen, mit einer 17:04 hinten rausgelaufen. Auch ein Top-30-Ergebnis für Nina Eim im ersten Rennen in der WTS, auch wieder sehr gutes Ergebnis für sie. Und vor allem, dass sie schwimmen, einfach die Gruppe auch mitgehalten hat. Das war, glaube ich, ihr großes Ziel. Ja, und leider Anja Knapp, die so ein bisschen rausgefallen ist, weil sie einen Platten hatte, musste dann das Rad wechseln. Dadurch wurde sie dann überrundet. Und das kann man nochmal erklären. Wenn man überrundet wird, muss man rausgehen aus dem Rennen aus Sicherheitsgründen. Und deswegen konnten wir von ihr nicht so viel sehen. Schlussendlich kann man sagen, die deutschen Frauen, genau das, was man erwarten konnte, haben sie abgeliefert. Laura Lindemann mit einem Top-10-Ergebnis. Das, was sie zeigen wollte, sicherlich wäre da vielleicht bei bestimmten Verhältnissen noch ein bisschen mehr drin gewesen. Caroline Pohle und Nina Eim mit ihrem ersten Auftritt im Einzel in der WTS. Sehr starkes Ergebnis. Und das ja, sind zwei sehr junge Athletinnen, wo wir hoffentlich in Zukunft noch einiges hören werden.
Bestimmt. Wenn sie noch weitermachen, dann sicherlich.
Ich gehe davon aus. Nee, also ich höre jetzt auf. Das war's.
Gut. Ich kann eigentlich nichts hinzufügen. Kann das nur unterstreichen, was du schon gesagt hast. Lass uns mal zu den Männern gehen.
Ja, wir haben den ersten Doppelsieger. Bis jetzt hatten wir immer jemand anderen, der gewonnen hat. Und jetzt hat Jacob Birdwhistle aus Australien nach Leeds das zweite Rennen gewonnen. Als erster hat er es geschafft. Und wir müssen sagen, es war ein clean swipe für die Trainingsgruppe um Vincent Lewis. Also das muss man vielleicht mal erklären.
So sah es auch echt aus im Lauf.
Also man muss das vielleicht mal erklären. Im Triathlon, in der Elite, ist es jetzt nicht so, dass die Franzosen zum Beispiel als französische Nationalmannschaft immer miteinander trainieren, sondern es entwickeln sich bestimmte Trainingsgruppen. Zum Beispiel Jonas Schomburg trainiert häufig in Südfrankreich mit Franzosen zusammen. Die ersten drei, Jacob Birdwhistle, Vincent Lewis und Helle Jens aus Belgien, der eine aus Belgien, der Jens aus Belgien, Lewis aus Frankreich und Birdwhistle aus Australien, die trainieren zusammen. Die trainieren genauso wie wir jetzt hier in Vereinen, trainieren die zusammen.
Das heißt aber, die haben trotzdem unterschiedliche Trainer, oder?
Nee, die haben einen Gruppentrainer sozusagen, aber natürlich gibt es einen Nationalmannschaftstrainer, der dann quasi nominiert und betreut an den jeweiligen Sachen. Aber schlussendlich haben die einen gemeinsamen Trainer, der diese Trainingsgruppe leitet. Mhm. Und ja, das war natürlich jetzt in Hamburg der Hammer, weil die haben das auch nachher im Interview bei triathlonlive.tv gesagt, der Jacob Birdwhistle, ja, es war wie so ein Trainingslauf.
Ja, genau.
Und der Vincent Lewis hat auch gesagt, ich weiß, der hat eigentlich keine Schwächen. Ich weiß nicht, wie ich ihn kriegen kann. Und dieser Sprint, das war ja wirklich der Hammer, wie Vincent Lewis da angezogen ist, Jacob Birdwhistle dahinter geblieben ist. Und dann gab es einen Punkt, wo sich das Gesicht von Lewis verzogen hat und er nicht mehr mithalten konnte. Und Jacob Birdwhistle also ins Ziel läuft mit einer Hammerzeit. Man kann sagen, eigentlich das Rennen so, wie wir es erwartet haben. Ich habe ja gesagt, in Hamburg fährt immer recht viel zusammen. So war es auch in diesem Jahr. Es gab eine sehr, sehr große Radgruppe. Durch zwei Stürze wurde das Ganze ein bisschen durcheinander gewirbelt. Der erste Sturz, nicht schlimm, von Alex Yee, mein Top-Favorit ja gewesen für den heutigen
Tag. Naja. Der hat ja auch in der Wechselzone schon Probleme gehabt mit seinem Neo.
Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, der Klettverschluss von seinem Schuh ist an den Neo gekommen und deswegen hat er den Neo mitgezogen. Es ist halt...
Ja, man muss ja die Sachen in den Korb oder in das Ding schmeißen.
Ja.
Da gibt es eine Zeitstrafe von 10 Sekunden und deswegen musste er dann nochmal zurück, den Neo in den Korb schmeißen und konnte dann erst aufs Rad.
Ja, aber schlussendlich hat das gar nicht mal so viel gekostet, weil er die Radgruppe gehalten, also dementsprechend, es war jetzt nicht so schlimm. Natürlich ärgerlich, weil dieser ganze Ablauf verzögert war. Aber ne, es war jetzt nicht rennentscheidend, Gott sei Dank, für ihn. Aber das Ganze kann natürlich rennentscheidend sein, wenn du gerade darum kämpfst, die Radgruppe zu bekommen. Und dann musst du erst wieder zurück, den Neo da reinpacken. Genau. Also der Junge lernt halt noch. Und es ist für die internationale Konkurrenz ganz gut, dass er solche Fehler noch macht. Weil schlussendlich, wenn er die nicht machen würde, dann wäre er halt richtig gut. Er ist auch richtig gut, aber das wäre dann noch krasser. Also kleiner Sturz von ihm. Dann natürlich dieser ekelhafte Sturz, zwei Runden vor dem Ende. Gehen wir runter, für alle, die Hamburg gesehen haben, von der Brücke ging es, die Binnenalster von der Außenalster trennt, ging es halt runter in die scharfe langgezogene Linkskurve, die Richtung Dammtor rausgeht. Dann eben dieser Sturz von Andreas Schilling aus Dänemark, der wirklich wegrutscht mit seinem Rad und dadurch eine Kettenreaktion hervorruft. Ganz schlimm gestürzt, Benes Bishak, der aus Ungarn in die Leitplanken quasi reingefahren ist, dann sich dort überschlagen hat. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der stand ja sogar noch richtig lang.
Genau.
Versucht sein Rad noch daraus hin und da sieht man mal, wie viel Adrenalin da in diesem Körper ist.
Bis er dann gemerkt hat, dass er Ultraschmerzen hat in seinem Bein.
Ja. Oh, verdammt, ich habe das Bein gebrochen, egal. Ja. Nee, also es war echt unglaublich, dass der da noch so steht, das Rad sucht. Und da sieht man eben dieses ganze Adrenalin mit dabei, auch starke Athleten wie Fernando Alaza, der an 1 gesetzte Spanier ist, mitgestürzt. Christian Blumenfeld aus Norwegen, der ja in Montreal 4. geworden ist. Dann hatten wir mit drin Jonathan Brownlee natürlich, der mitgestürzt ist. Also das Ganze hat das Ganze gut durcheinander gewirbelt. Übrigens auch von dem Sturz beeinflusst Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, unsere beiden Deutschen, die aber dann wieder nach vorne gefahren sind. Und das war nicht schön mit anzugucken. Und umso beeindruckender, dass unsere Deutschen da wieder nach vorne gefahren sind. Und das muss man wirklich sagen, was der Justus Nieschlag an diesem Tag da rausgelaufen ist, das war aller Ehren wert, dass er da die vorne die ersten 6 nicht halten konnte. Die ersten 6 waren Birdwhistle, Lewis, Reins, Mola, Berger und Wild. Dass er die nicht halten konnte, das war okay. Aber Justus Nieschlag mit der besten Platzierung seit Stockholm in der WTS, das war sehr beeindruckend. Vor allem, er kam aus Leeds, gucke ich jetzt nochmal nach, was er da für einen Platz hatte, mit dem 21. Platz, kommt da von der olympischen Distanz sozusagen und haut dann da einen 7. Platz in der WTS raus. Und man hat ihm, glaube ich, auch angesehen, dass er sich richtig, richtig gefreut hat.
Definitiv.
Ja, was sagst du, lieber Max?
Für mich war's krass. Wir haben es eben gerade schon am Anfang gesprochen, kurz. Nach dem Sturz sind einfach wieder alle aufgestanden, haben ihr Rad zurecht gebogen teilweise. Wo sie dann mal am Vorderrad hin und her gedrückt haben. Und dann einfach weitergefahren sind. Wahrscheinlich nicht, als ob nichts gewesen wäre, aber sind schon vorne weg oder haben dann einfach weiter Gas gegeben, nicht um die anderen gekümmert, sondern guckt, dass ihr Rad wieder lauffähig ist, Kette drauf gemacht, Vorderrad, wie gesagt, irgendwie eingebogen und dann weitergemacht haben. Ich fand's krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so, also auch wenn du es angekündigt hast, dass es eine so große Radgruppe gibt, besonders bei dem Kurs dann mit diesen krassen Wänden, dass die dann auch so zusammenbleibt die ganze Zeit. Und auch nach dem Sturz waren es ja dann auch noch über 30 Leute, die dann eigentlich bis in die T2 gefahren sind, ohne irgendwie was abreißen zu lassen.
Das zeigt ja auch einmal, wie krass das Laufen einfach ist, ne?
Ja.
Also schau dir mal an, der Jacob Birdwhistle läuft eine 14:13. Eine 14:13.
Mhm.
Ja, auf 5 Kilometer. Und dann gehst du mal runter und guckst mal, okay, was muss ich denn laufen, um in die Top 20? Jonas Schomburg, 20. Er läuft eine 15:09. Ja, so. Und dann guckst du jetzt nochmal, okay, was ist denn, wenn ich in die Top 30 möchte? Da läuft der Kasper Storns eine 15:11. Ich sag mal, die schlechteste Laufzeit davor war, glaube ich, eine 15:28. Ja, und das ist halt krank.
Die insgesamt, in Anführungszeichen, schlechteste Laufzeit waren 16:36 von Tyler
Michlevchuk. Genau. Und der kann das deutlich schneller. Der war ja 3. in Montreal. Und vor allem, der war ja auch in diesem Sturz mitverwickelt. Also da kann man ja auch sagen, der stürzt und läuft eine 16:36.
Ganz genau. Das ist so beeindruckend, wie die Leute dann danach auch noch mit Verletzungen teilweise irgendwie so krasse Zeiten dahin drauflaufen.
Ja. Das ist auch deprimierend, wenn man selbst trainiert.
Oder motivierend. Zu sagen, wenn die das können, dann kriege ich das auch. Zumindest ansatzweise.
Nein. Ach ja. Ja, gucken wir auf die Deutschen.
Ja.
Deutschen Männer.
Auch hier wieder irgendwie krasse Wechselzeiten. Ich glaube, Jonas Schomburg ist ja als Erster aus der Wechselzone nach dem Radfahren gekommen.
Ja. Und nach dem Schwimmen.
Und nach dem Schwimmen.
Der wechselt echt unglaublich.
Was war das? Also, Wie? Einfach nur unglaublich, wie er das hinkriegt.
Und ist dir aufgefallen, dass der wieder, auch in diesem kurvigen Teil, wieder nach vorne gefahren ist? In der Gruppe?
Mhm. Ja, genau, der ist in der Kurve gewesen und dann noch alle. Ey, Hammer.
Es ist unglaublich.
Krass gefahren.
Der schafft es richtig gut. Ich glaube, bei den letzten WTS, also ich werde es nochmal nachgucken, der ist immer als erster vom Rad runter.
Der hatte dann ja dann nochmal irgendwie so 20, 30 Meter Vorsprung auf das Laufkrüppchen dann, was dann da hinten dran kam. Aber der wurde ja dann relativ schnell eingesammelt, leider.
Ja.
Was mir auch irgendwie so leid getan hat, weil ich hätte es ihm so gegönnt, weil er eben so geil gewechselt hat, eben das mit dem Sturz auch. Also der war ja nicht nur so ganz leicht betroffen, dass er irgendwie kurz bremsen musste, sondern er ist ja auch vom Rad abgestiegen, musste sein Rad irgendwie wieder richten. Dann ja, so weit vorne mitzulaufen.
Ich glaube, man hat einfach bei ihm gesehen, dass die Belastung mit Montreal und Leeds jetzt wirklich sehr stark war. Also halt dieses Hin- und Herfliegen. Ich glaube, jeder, der mal in einen anderen Kontinent geflogen ist, nach Asien oder nach Amerika, kann ein bisschen nachvollziehen, was das mit dem Körper macht. Und bis man dann erstmal wieder auf einem gewissen Niveau ist, das dauert halt. Und wenn man, natürlich sind die Athleten das ein bisschen anders gewohnt, aber schlussendlich ist das eine Belastung, die den Körper mitnimmt. Und ich glaube, das hat man bei ihm halt auch gesehen. Aber du hast es angesprochen, diese Wechselzeiten, und da muss man nochmal im Detail drauf gucken. Die zweite Wechselzeit von Jonas Schumacher war 17 Sekunden, genauso wie von Valentin Werns. Das waren die beiden schnellsten, das sind zwei Deutsche, waren die schnellsten in der zweiten Wechselzone. Plus, unter den Top 10 sind dann auch nochmal Justus Nieschlag und Lasse Lürs mit 20 Sekunden. Das bedeutet aber auch, dass unsere Deutschen genau das können. Und das ist im Team-Relay unglaublich wichtig. Und das hat sich ja am nächsten Tag auch nochmal gezeigt. Diese schnellen Wechsel sind einerseits wichtig in der WTS, um seine Gruppe zu bekommen, um schnell sich einen Vorteil zu erlaufen oder auch einfach zu erkämpfen. Und dann auch beim Team-Relay, um eben sich dort ja auch wieder gut zu
platzieren. Da sogar noch viel eher als im Einzelrennen, weil da hast du ja viermal zwei Wechsel, also acht Stück.
Genau. Ja. Und also wie gesagt, Jonas Schomburg vielleicht ein bisschen mit der Vorbelastung schwierig, aber dann natürlich der beste Deutsche, Justus Nieschlag, wir haben es schon angesprochen, sehr stark geschwommen, sehr gut rausgekommen mit einer 9.03, dann auf dem Rad, trotz des Sturzes, in dem er verwickelt war, mit dabei geblieben und beim Rauslaufen, der war auf dem Niveau von Javi Gomez und das war er lange nicht mehr. Und man sieht bei ihm schön die Entwicklung über den Weltcup wieder zurückgekommen in die WTS, in Leeds nochmal mit dem Laufen ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt der richtige Weg, ist jetzt auf dem Weg nach St. Moritz ins Höhentrainingslager und bin gespannt, was wir dann von ihm jetzt diese Saison noch sehen werden. Ich denke mal, der Fokus wird auf das Testevent in Japan gelegt sein und ja, das ist eine tolle Sache und genauso Lasse Lürs mit dem 14. Platz. Also das war wirklich eines seiner besten Ergebnisse. Letztes Jahr in Montreal war er mal 12. in der WTS. Aber das ist auch ein starker Athlet, den man da ein bisschen, ich weiß nicht, man vergisst ihn manchmal ein bisschen, aber er hat wirklich sehr gute Resultate jetzt auch in der WTS gemacht und ist aktuell dort der zweitkonstanteste nach Jonas Schomburg, den wir haben. Also Montreal im 24. Platz, Hamburg im 14. Platz. Das war sehr, sehr gut.
Ist Lasse nicht auch noch relativ jung?
Ja, 96er Jahrgang.
Also auch noch nicht ganz so alt im Vergleich zu anderen Athleten.
Ja. Ja, und dann auf dem 19. Platz der Valentin Werns, der auch eigentlich genau das gemacht hat, was man von ihm erwarten konnte. Beim Schwimmen, Radfahren dran geblieben und dann beim Laufen halt eine 15.03. Das reicht dann für 19. Platz in der WTS. Aber auch hier sehr gut für sein Ergebnis in der WTS. Also er hatte in Yokohama einen 31. Platz. Damit auf jeden Fall sein bestes Saisonergebnis jetzt in Hamburg. Und wenn ich durchscrolle, ist immer ein bisschen schwierig. aber das dürfte auch sein bestes Einzelergebnis in der WTS gewesen sein. Ja, so ist es auf jeden Fall und dementsprechend auch eher mit der richtigen Entwicklung. Und das muss man halt immer sehen. Das sind alles junge Athleten, auch Valentin ist 95er Jahrgang. Diese Entwicklung zu sehen, wie es weiter nach vorne geht. Und ja, Jonas Schomburg haben wir angesprochen, 20. Platz. Und dann hatten wir noch den Maximilian Schwetz, 36. Wurde er am Ende beim Laufen hinten halt den Anschluss verpasst, eine 15:40 hinten drauf gelaufen. Da ist sicherlich auch Potenzial nach oben. Ich habe es letztes Mal gesagt, dass er eher vom Schwimmen kommt. Und da sind vielleicht dann noch diese Stellschrauben, wo er dran schrauben kann, aber auch ein 36. Platz. Man sagt immer, man sollte sich besser platzieren als die Nummer, die man auf dem Arm trägt. Ja, dann ist man, weil im Line-Up wird man ja quasi gerankt, nach dem, wie gut man ist. Und dann der Erste bekommt die 1, der Zweite die 2 im Ranking. So, und er hat die Nummer 53 bekommen, ist 36. geworden. Das heißt, er hat quasi Leute hinter sich gelassen, die im Ranking vor ihm waren. Und dementsprechend ist das auch eine gute Leistung.
Das ist doch super.
Ja, also läuft. Ja.
Definitiv, Max. Sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr gute Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr oder im Vergleich zum letzten Jahr. Und wenn es so weitergeht, bis nächstes Jahr, bis Olympia, dann kann ja noch was passieren.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Also im Team sind wir schon gut aufgestellt, werden wir gleich drüber sprechen. Genau. Aber bevor wir das machen, wir haben uns auch ein bisschen überlegt, was wollen wir noch mal herausstellen? Die Überraschungen, die positiven und negativen Überraschungen von Hamburg. Fangen wir mit den positiven Überraschungen an. Max, deine positive Überraschung.
Ja, meine positive Überraschung habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt. Also das aus einer ganz anderen Blickrichtung natürlich, wie du. Einfach, dass die Leute so krass mental drauf sind, dass die einfach diese irgendwelche Probleme einfach so überspielen können und so ausblenden können, dass sie das Rennen danach noch so weitermachen können wie bisher. Ohne als ob nichts gewesen wäre. Also ich finde das einfach eine so krasse Leistung. Ich habe da so großen Respekt davor, weil ich wüsste nicht, ob ich selbst damit klarkommen würde, wenn ich in so einem Sturz verwickelt wäre, wo ich vielleicht noch mein Vorderrad irgendwie richten muss, dass ich da noch mental so weiterfahren könnte. Also das ist mein größter Respekt und das ist auch das, was ich in dem Rennen definitiv für mich persönlich als Überraschung mitgenommen habe. Wie sieht es denn für dich aus?
Also ich habe auf der weiblichen Seite die positive Überraschung Croissant Bugart aus Frankreich. Man muss sich einfach mal ihre Ergebnisse angucken. 13. Platz in Leeds, 19. Platz in Bermuda, 7. Platz in Abu Dhabi und dann haut die in Hamburg den 2. Platz raus. Die hat letztes Jahr Hamburg gewonnen. Das ist eine absolute Hamburg-Expertin. Und dass sie so etwas nochmal schafft auf dem gleichen Kurs, das hätte ich nicht erwartet. Sie ist eine starke Läuferin. Ich habe es gesagt, sie kommt vom Track and Field, vom Leichtathletik, von der Bahn. Aber was passiert bei ihr, wenn sie Hamburg sieht? Also das ist wirklich unglaublich. Ich verstehe das auch nicht. Also ich kann das nicht erklären.
Vielleicht verbindet sie eine Liebe dazu.
Ja, also ich...
Ich hab auch Lieblingsrennen, wo ich einfach sehr gerne bin. Dann gebe ich auch, da bin ich auch nochmal irgendwie anders gepusht. Oder motiviert.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so viele Saisons in den Beinen habe. Dass ich bis jetzt lang nur Hassrennen habe. Ich sag jetzt nicht welches. Aber also sie hat auch ein Did-Not-Finish in Yokohama. Sie ist einfach die Hamburg-Expertin und hat mich sehr beeindruckt, was sie da gemacht hat. Bei den Männern habe ich auch eine positive Überraschung und das war der Neuseeländer Hayden Wild. Auch 97er Jahrgang, sehr junger Athlet, mit dem ersten Top-10-Ergebnis der Saison. Er ist einfach sehr jung, hat bei den olympischen Distanzen immer noch die Schwierigkeiten, wird da so 21., 22. in Bermuda, Yokohama, dann 16. Platz in Leeds. Aber wie er da in dieser Gruppe drin geblieben ist, in dieser Laufgruppe vorne, das hat mich sehr beeindruckt, weil das sind alles erfahrene Athleten, Vincent Lewis, 89er Jahrgang, Jelle Rehns, 93er Jahrgang, Mario Mola, 90er Jahrgang. Also die sind gut 5 bis 8 Jahre älter als der und dann bleibt der Hayden Wild mit da drin, auch dann am nächsten Tag, wie er mit Jacob Birdwistle bei der Team Relay mitgehalten hat. Das war für mich die positive Überraschung bei den Männern.
Kann ich auch nur so nachvollziehen, definitiv. Krasse Leistung von ihm.
Ja. Negative Überraschung.
Genau, was ist deine negative Überraschung, Mo?
Deine negative Überraschung. Meine negative Überraschung war das Wetter in Hamburg. Nein. Ich muss sagen, was ist los mit Jonathan Brownlee? Schlussendlich, er war mit in diesem Sturz verwickelt. Das ist Pech. Kann man nicht anders sagen. Aber man muss auch ganz kritisch sagen, dass seine Ergebnisse in der WTS mittlerweile eher negativen Charakter haben. Also die Entwicklung stimmt einfach nicht. Wenn wir auf die letzte Saison zurückgucken, sein Ergebnis in Edmonton beispielsweise vor genau einem Jahr, 5. Platz. Dann beim Grand Final nochmal einen 8. Platz. Bermuda, 11. Platz. In Leeds, 35. Platz. Und jetzt did not finish. Also man sieht eine Entwicklung, die nicht gerade positiv ist. Und auch in der Staffel, da werden wir auch gleich drauf mal sprechen, da war Großbritannien schon weit hinten, aber er hat nicht unglaublich viel gut gemacht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass seitdem Alistair Brownlee nicht mehr den Fokus auf der WTS hat, einer weiß, glaube ich, gerade, wo er den Fokus hat, verliert Jonathan Brownlee so ein bisschen den Anschluss an die Weltspitze. Und was mir nicht gefallen hat, war seine Körpersprache. Also wir haben ja zum Beispiel gesprochen nach dem Sturz, wie sich alle da nochmal das Rad angeguckt haben und das Rad gemacht haben und weggefahren sind. Selbst der Fernando Alaza, war Führender des WTS-Rankings. Der ist dann nachher 46. oder 45. geworden.
45.
Fährt da durch, macht auch nochmal hier Clap Your Hands für die Hamburger und so. Der fährt da durch. Der Jonathan Brownlee, der hat sich sein Rad angeguckt und ist einfach weggegangen von der Strecke. Es war ganz komisch. Man hatte auch nicht den Eindruck, dass eigentlich sein Rad so kaputt ist, dass er nicht noch fahren könnte. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen die negative Überraschung schon der längeren Zeit jetzt. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Gut, dann schauen wir mal aufs Team-Relay-Rennen am Sonntag.
Vize-Weltmeister!
Saugeil.
Ja, das Hammer. War richtig gut. Richtig gut, wirklich. Also
ganz, ganz anderes Format nochmal.
Ja.
Ganz kurze Strecken, 300 Meter schwimmen. Wie viel Rad? 10 Kilometer?
7.
7 Kilometer Rad, 1,7 Kilometer laufen. Zwei Männer, zwei Frauen im Wechsel. Ja. Alleine, wie die Leute da ins Wasser springen. Es ist der Hammer. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken.
Hast du das Warm-up gesehen?
Ja, wo die da runter.
Also alle, die triathlonlive.tv abonniert haben, guckt euch davor das Warm-up an. Das ist lustig.
Ja.
Machen die immer so Dives, so Schrauben und sonst was.
Oder springen gegen die Bojen.
Springen gegen die Bojen. Also, vielleicht hat Jessica Lehmann auch das gemacht.
Also super, super spannendes Rennen. Von Anfang an, dadurch, dass es halt eben so viele unterschiedliche Menschen gibt und das so geklumpt ist eigentlich, also die Zeitunterschiede sind ja noch mal geringer, steht bis zum Ende eigentlich nicht fest, wer am Ende Platz 1, Platz 2 oder Platz 3 hat. Oder die anderen Plätze.
Ja, und Deutschland und Frankreich haben wirklich miteinander gekämpft. Das war toll zu sehen, aus deutscher Sicht natürlich. Und den Grundstein dafür hat Laura Lindemann schon im ersten Position. Sie ist sehr gut geschwommen, wirklich hervorragend, wieder aus dem Wasser gekommen. Das ist ihre Leistung eigentlich vom Samstag bestätigt. Dann auch vom Rad, ja, in dieser Gruppe geblieben, vorne mitgearbeitet. Und das war ganz wichtig, dass sie da vorne so gearbeitet haben, dass sie auch wegkommen von den anderen Nationen. Und da war ja die USA noch mit dabei, da war Belgien mit dabei, Spanien, die sehr überrascht haben, Kanada, Neuseeland und Australien und Frankreich halt, die weggefahren sind, vor allem weggefahren sind vor Großbritannien. Das müssen wir gleich auch nochmal beleuchten, aber machen wir erstmal mit Laura Lindemann weiter, dann beim Laufen. Die beste Zeit, schön vorne rausgelaufen und mit einem Vorsprung an Valentin Werns übergeben. Und da muss man sagen, dieser Vorsprung auf der ersten, auf der ersten Position. Natürlich ist der nicht in dem Sinne kriegsentscheidend, aber er ermöglicht natürlich, zum Beispiel jetzt in diesem Fall Valentin, erstmal im freien Wasser zu schwimmen. Er hat keine Kontrahenten um sich herum, was natürlich unglaublich toll ist. Ja. Und man nimmt diesen Stress so ein bisschen raus. Ja, man beim Wechsel auch, der hat sich jetzt keine Zeit gelassen beim Wechsel. Ja, aber er kann eben, gerade weil man den Neo ausziehen muss und so weiter, er kann das alles so machen, dass man keine Strafen bekommt. Und das ist dieser kleine Vorteil, den man sich erarbeiten kann. Weil er konnte natürlich dann auf dem Rad alleine nichts ausrichten, ja. Das war ganz klar.
Genau, die anderen haben ihn dann wieder eingesammelt.
Ja, genau. Und deswegen ist es so wichtig, in der ersten Position eine starke Athletin da vorne zu haben, die halt die Mannschaft im Rennen lässt. Dann machen wir weiter, oder? Mit Nina Eim. Sehr gut geschwommen. Meine Güte, die ist da ja auch dran geblieben. Da hatte ich so ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass sie da nicht dran bleibt. Ich sag mal, nicht die beste Schwimmerin, aber ganz, ganz gut sich da aus der Affäre gezogen. Hat ja dann auch beim Laufen nicht so viel verloren auf die Französin, auf die Cosron-Brugard. Wenn man das auf die Laufzeit sieht, Nina Eim ist sogar noch 2 Sekunden schneller gelaufen als Laura Lindemann. Sie hat in Anführungsstrichen nur 9 Sekunden auf die Französin verloren, die ja wirklich absolute Track-and-Field-Spezialistin ist und gerade 1700 Meter ist so eine typische Leichtathletik-Runde. Und ja, Nina Eim, ganz, ganz groß, hat dann auf Justus Nieschlag übergeben, der mit seinem Schwimmen eigentlich die Medaille gerettet hat. Weil mit diesem, der ist zusammen mit Vincent Louis dann geschwommen und Vincent Louis und er auf dem Rad konnten diesen Vorsprung ausbauen bis auf 20 Sekunden.
Ganz genau.
Dann beim Laufen verlierst du das auf 1,7 Kilometer, auch gegen Jacob Burkwissel nicht. Und das deutsche Team hat das Beste aus dieser ganzen Situation gemacht. Die haben auf jeder einzelnen Position in den genau richtigen Punkten, und das ist genau das, was wir gesagt haben, man muss ein Rennen lesen können. Und genau dort haben sie richtig reagiert und deswegen gab es am Ende einen Vize-Weltmeistertitel hinter Frankreich, die einfach mit Cosson-Brugard und Vincent Louis hinten raus so gut besetzt waren, dass da auch eine deutsche Mannschaft einfach nicht mithalten kann. Das wissen wir, aber das war ein durchweg sehr, sehr gutes Rennen von den Deutschen.
Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wieso machen, oder das ist ja an einem Samstag die Einzelwettkämpfe und am Sonntag der Team-Relay. Warum startet man bei beiden Wettkämpfen so knapp hintereinander?
Ja.
Wir haben eben gerade schon gesagt, es ist auch eine Sprintdistanz, ist eine brutale Belastung für den Körper. Natürlich muss man sich nicht 4 Wochen regenerieren danach. Aber es sind ja trotzdem weniger als 24 Stunden zwischen dem Zieleinlauf, da war ja, glaube ich, nachmittags irgendwie 14, 15 Uhr und morgens gleich der nächste Wettkampf.
Also ich glaube, man muss 2 Aspekte sehen. Also es gibt ja zum Beispiel Nottingham, da hat man erst Leeds, eine Woche danach ist dann Nottingham. Da gibt es auch eine Mixed Relay. Ansonsten sind die Mixed Team Relays immer ein Tag nach den Einzelrennen. Es gibt Nationen, und das hatte auch Deutschland schon mal, wo Athleten nicht im Einzel starten, sondern dann nur in der Relay. Ich glaube einfach jetzt zum Beispiel aus deutscher Sicht hat man das A-Team nach vorne gestellt und man wollte sich ja am Samstag auch gut präsentieren. Weil das ist so eigentlich die beste Position, um sich in Deutschland zu präsentieren, im Heimrennen, was einem ja auch gut gelungen ist. Das haben die Kommentatoren bei triathlonlive.tv auch diskutiert. Ist das eventuell ein Vor- oder ist das ein Nachteil? Wie stark bin ich beeinflusst von dem Rennen vorher? Ich glaube, dass diese Distanz, weil schlussendlich richtig hart wird, ist, glaube ich, eher bei dem Schwimmen und beim Laufen. Ich glaube, das ist beim Radfahren noch 7 Kilometer. Der drückt man halt, glaube ich, auch mal mit einer Vorbelastung ganz gut durch.
Ja, besonders in der Gruppe.
Ja, gerade in der Gruppe. Also ich glaube, dass man es schon merkt. Also ich hatte das selbst nur einmal, wo ich eine olympische Distanz gestartet bin und am nächsten Tag eine Team Relay. Da habe ich es echt beim Laufen, da bin ich so explodiert. das war halt, also ich bin auch anders trainiert als die. Aber es gibt natürlich auch den Vorteil, dass die Strecke schon mal können. oder die Streckenbegebenheiten schon mal wissen, größtenteils. Und vielleicht können wir da eben mal auf Jessica Learmonth gucken. Es gibt aktuell ja keine Erklärung, was mit ihr passiert ist. Also man muss einfach mal erklären, sie hat auf der ersten Strecke Großbritannien eigentlich so weit ins Hintertreffen gebracht, sie hat eine Minute verloren. Das konnte dann Großbritannien, eigentlich die Top-Favoriten, die ja auch Nottingham gewonnen haben, nicht mehr aufholen. Und es gibt verschiedenste Theorien, was denn da passiert ist. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie hat unter der Brücke die Orientierung verloren. Das kann ich eigentlich nicht glauben, weil ihre Schwimmzeit war eine 3,49. Das war genauso schnell wie die von Nina Eim beispielsweise. Wo hat sie dann ihre Zeit verloren? Sie hat in der Wechselzone unglaublich viel verloren. In der ersten Wechselzone hat sie eine Wechselzeit von 49 Sekunden. Hat sie allein 10 Sekunden auf die Nina Eim verloren. Mhm. Hat sie beim Radfahren, hat sie noch was verloren, aber hinten auch beim Laufen nochmal. Also eventuell war es halt so, dass sie mit diesen Bedingungen in Hamburg, die eben schwierig waren, nicht zurechtgekommen ist. Und da, wenn man im Einzel gestartet ist, hat man halt da schon mal, ne, das Gefühl fürs Wasser, das Gefühl fürs Laufen, fürs Radfahren.
Ja, ich verstehe.
Und das ist unglaublich schwierig einzuschätzen.
Mhm.
Genau. Aber Team Relay, vielleicht noch dritter Platz, wie gesagt, Australien,
ja.
Mit Jacob Birtwistle auf der letzten Position, auch Emma Jeffcoat, die ja auch in der Bundesliga am Start ist für Buschhütten, hat ja schon zweimal gewonnen die Saison, wenn ich richtig habe, Kraichgau und Düsseldorf, auch die mit einem sehr guten Resultat im Schlussspurt eben durchgesetzt gegen Neuseeland. Und für mich die, wenn wir jetzt schon mal weitergehen, die positive Überraschung der Team Relay ist Team Spanien, weil mit No Names, also wirklich kein Alasa, kein Mola, kein sonst wer, mit Ana Godi Contreras, mit Antonio Serrat Seaone, Miriam Casilla Garcia und Roberto Sanchez Mantecón. Das sind wirklich Namen, die man eigentlich nicht vorne erwartet. Werden die Sechster, und die werden nur Sechster, weil sie noch eine Strafe absitzen müssen.
Ja, von 10 Sekunden, sonst wären sie Fünfter.
Sonst wären sie Fünfter geworden, ja.
Also, aber wie frustrierend das sein muss. Du wirst 100 Meter vor der Ziellinie rausgenommen, um deine Strafe da. Du siehst, wie die anderen einlaufen, an dir vorbei. Wie frustrierend.
Ja, das war wirklich sehr frustrierend. Und ja, aber nichtsdestotrotz, Spanien, für mich die positive Überraschung und die negative Überraschung, habe ich eigentlich drei Stück. Natürlich auf der einen Seite Großbritannien, wir haben es schon thematisiert. Zweiter war United States of America. Ail Hemming hat auf dem Rad leider abreißen müssen. Das hat mich sehr gewundert. Und auch Matthew McElroy konnte da nicht mehr ja irgendwas rausholen, sind am Ende Neunter geworden, die USA eigentlich auch stärker einzuschätzen. Und Belgien, Siebter, waren vorne mit dabei. Maarten van Riel hat, glaube ich, als Erster übergeben nach der zweiten Position. Und dann kamen eigentlich die stark eingeschätzten Claire Michel und Jelle Geens. Aber dass Belgien dann diese Position nicht gehalten hat, das hat mich gewundert und war für mich so ein bisschen die negative Überraschung. Aber auch bei Claire Michel und Jelle Geens, muss man natürlich sagen, Montreal gemacht, Hamburg gemacht und dann jetzt eben die Team Relay. Vielleicht war das auch ein bisschen zu viel. Was waren für dich die Überraschungen?
Für mich war die Überraschung Platz 2 von den Deutschen.
Ja.
war schon krass. Dass sie von Anfang an direkt eigentlich vorne mitgespielt haben, eben mit Laura. Und das durchgehend ja nicht haben abreißen lassen, sodass sie eben auf dem zweiten Platz gelandet sind. Das war für mich definitiv die positive Überraschung. Und ja, die negative Überraschung, wie du schon gesagt hast, Großbritannien, auch für mich, Platz 10 mit einem sehr, sehr merkwürdigen Ergebnis.
Merkwürdigen Start vielleicht. Vielleicht findet er heraus, bis zum nächsten Mal, was passiert ist. Ich habe echt gegoogelt die ganze Zeit. Es gibt so ein paar Verschwörungstheorien. Wahrscheinlich gab es auch unter dem Tunnel, unter der Brücke gab es einen Kraken.
Den wahrscheinlich.
Den hat man runtergezogen. Er war auf jeden Fall schade.
Ja, definitiv.
Vale.
Ja, wir haben ja im Vorgespräch gerade kurz über die deutsche Startaufstellung gesprochen.
Ja.
Es gibt auf Triathlon vom Trimark gibt es ein Interview mit Fares al-Sultan, weshalb die Startaufstellung dann so war, wie sie war und nicht eben mit anderen Startern, die auch super Leistungen gebracht haben. Aber du hast dann eine eigene Meinung dazu.
Naja, halt, also als ich die Aufstellung gesehen habe, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn im Einzel die Position 1 und 2 aus deutscher Sicht gehen auch in das Team Relay. Also in dem Sinne Laura Lindemann, Caroline Pohle, Justus Nieschlag und Lasse Lührs. Jetzt sind gesetzt worden Valentin Werns und Nina Eim. Schlussendlich, dass man Laura und Justus nominiert, absolut nachvollziehbar. Auch Nina und Valentin, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, Nina Eim war auch Mitglied in der Team Relay, die bei den Europameisterschaften den zweiten Platz gemacht hat. Sie ist sehr gut im Laufen und Radfahren und hat ja auch mit ihrer Schwimmleistung dann jetzt auch gezeigt, dass sie absolut dahin gehört. Sie war auch Mitglied bei der Mixed Relay in Abu Dhabi. Aber man muss trotzdem sagen, Caroline Pohle war halt im Einzel 9 Plätze vor ihr. Wenn man allerdings auf die Laufzeiten guckt, kann man das auf jeden Fall nochmal nachvollziehen. Beim Valentin Werns muss man sagen, er hat auch hier, war er hinter Lasse Lührs. Jetzt kann es natürlich sein, beim Lasse kann es sein, jetzt mit Montreal hat er gemacht, Hamburg hat er gemacht, ob es dann eben, ob er sich müde gefühlt hat, das wissen wir nicht, das ist einfach nur Spekulation. Aber was auffällt halt, Valentin Werns bekommt die Staffeleinsätze, wo er sich auch immer sehr, sehr gut präsentiert. Also er hat in Nottingham den Connex zum Beispiel absolut hinter sich gelassen, läuft vorne raus, richtig gut, hat auf den 1500 Meter Nottingham ein starkes Rennen geleistet. Aber von der Laufzeit, auch in Hamburg her, war er schlechter zum Beispiel als der Lasse Lührs. Man hat jetzt, also der Bundestrainer hat in diesem Fall auf erfahrene Staffelleute gesetzt. Es ist interessant zu sehen, einfach auch jetzt für Tokio. Die Frage ist, wann bekommt zum Beispiel Lasse Lührs seinen Einsatz? Wann bekommt er die Möglichkeit, sich in einer Staffel zu präsentieren? Dass es jetzt nicht in Hamburg gelaufen ist, am Ende, wer Erfolg hat, hat immer recht. Ist halt so, aber ich würde es schon begrüßen, weil die Ergebnisse sind wirklich sehr gut, auch vom Lasse Lührs, dass man ihm da nochmal die Chance ist. Das ist jetzt nichts gegen Valentin Werns oder gegen Nina Eim oder Justus Nieschlag oder Jonas Schomburg, sondern einfach nur, dass man ihm einfach nochmal die Chance gibt, sich dort zu präsentieren, weil schlussendlich muss der Bundestrainer bis Tokio 2020 die beste Ausstellung finden. Und noch ist es die Möglichkeit, ein bisschen rumzuprobieren. Ich gehe auch davon aus, dass wir in Edmonton eine ganz, ganz andere Teamstaffel sehen werden. Weil das ist ja das nächste Rennen in der Team Relay. Und ich gehe einfach davon aus, dass dann andere Athleten da die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Wer das sein wird, wissen wir noch nicht. Gucken wir uns dann an.
Fares meinte ja, die machen das relativ spontan alles.
Ja, ja. Ich glaube, Edmonton wird ein bisschen schwieriger mit der Spontanität. Da muss man auch erstmal hinfliegen.
Ja, gut. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Deutschen einige Punkte für Tokio geholt haben wieder.
Ja.
Da gehen wir aber nochmal dann ganz speziell in 3 oder 4 Folgen, glaube ich, drauf ein. Deswegen belassen wir es erstmal bei der Information. Ja, und schauen uns, wie du gerade schon angesprochen hast, Edmonton an.
Ja, eine sehr schöne Location. Die Schwimmstrecke ist sehr geil, weil man schwimmt quasi einmal um so eine Insel rum.
Warst du schon mal da?
Nee. Aber aus den letzten Jahren vom Gucken her. Ich möchte nächstes Jahr hin. Nächstes Jahr ist das Grand Final dort. Ah, cool. Und das heißt, das große Finale. Und beim Grand Final sind auch immer die Altersklassen-Weltmeisterschaften. Und dadurch, dass ich nächstes Jahr das letzte Mal in meiner Altersklasse bin, möchte ich sehr gerne zu den Weltmeisterschaften nach Edmonton. Ich muss das noch irgendwie finanzieren. Aber das ist mein großes Ziel für nächstes Jahr. Und ja, also schön Daumen drücken. Ich fliege jetzt bald nach Kasan zu den Europameisterschaften. Hoffe, dass ich da ein gutes Ergebnis mache und dass ich dann halt auch die Qualifikation und alles Mögliche schaffe für Edmonton. Also dann nächstes Jahr hoffe ich, dass ich sogar aus eigener Erfahrung sagen kann, wie dort die Strecke ist.
Ich glaube, alle drücken dir die Daumen, dass du das schaffst.
Ja, das würde mich freuen. Na, gucken wir halt mal nach Edmonton. Also Die Strecke ist recht anspruchsvoll vom Rad auch her, weil da gibt es einen Berg, wo man den Berg hochfahren muss. Oben wird wieder gewendet, dann geht's wieder runter, dann fährt man wieder den Berg hoch. Also eigentlich ist es die ganze Zeit nur Berg hoch, Berg runterfahren.
Das wäre auch echt mies.
Ja, das ist ganz schön anstrengend. Dieses Jahr ist es eine Sprintdistanz. Wir haben aus deutscher Sicht zwei Athleten, die mit dabei sind. Jonas Breinlinger, 94er Jahrgang, ist jetzt in der WTS noch nicht am Start gewesen, hat noch kein Ergebnis dort stehen, war allerdings Achter im Weltcup in Antwerpen. Also auch für ihn eine Premiere, auch wieder einer der jungen Athleten aus deutscher Sicht, die sich dort positionieren wollen. Aktuell 113. der Weltrangliste. Und bei den Frauen haben wir Lena Meissner, 98er Jahrgang. Auch sie beim Weltcup schon mal am Start gewesen. Vierte war sie in Cagliari in Italien. Und sie war mit dabei beim Mixed Relay Event in Nottingham. Dort ist ja die deutsche Mannschaft Fünfter geworden. Also auch für sie eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. Sie war auch schon mal im Einzel dabei. 2016 war das bei der WTS in Hamburg. Da ist sie allerdings 55. geworden. Da müssen wir dann mal gucken, wie es bei ihr dann in Edmonton läuft. Sie wird ein Back-to-Back-Wochenende haben, weil sie nämlich in Ungarn auch an den Start geht beim Weltcup in Tisjavaros. So wird das hoffentlich ausgesprochen.
Das heißt, sie startet da, wo du gerade gesagt hast, und am gleichen Wochenende in Edmonton.
Nee, danach das Wochenende. Das gleiche Wochenende wird ein bisschen schwierig.
Deswegen, es hat mich gewundert.
Genau. Okay. Also, ich glaube, das können wir schon verraten, dass wir eher aufzeichnen als
senden.
Deswegen können wir euch das Ergebnis noch nicht sagen. Der Podcast kommt raus nach dem Wettkampf in Ungarn. Aber sie wird halt dann eben in Ungarn gestartet sein.
Genau, also wir haben jetzt Dienstag.
Futur 2, oder?
Wir haben jetzt Dienstag, den 9. Juli, also kurz nach der WTS Hamburg und knapp 2 Wochen vor Edmonton. Liegt aber auch daran, dass ich im Urlaub bin und du auch keine Zeit hast bis dahin.
Nee, du bist im Urlaub. Das ist unser Grund.
Okay. Gut, also, dann bin ich alleine schuld.
Gut gehen, ja.
Und dann überlasse ich dir einfach. Dann überlasse ich dir einfach alles und du kannst dann nochmal in anderthalb Wochen irgendwie eine Special-Podcast-Folge aufnehmen.
Ah, alles gut. Das kriegen wir ja schon alles hin. Nee, also auf jeden Fall, sie wird dann aus Ungarn sozusagen nach Edmonton reisen. Und international können wir auch drauf gucken.
Aber ganz kurz noch, ist das nicht eine krasse Umstellung von Ungarn bis nach Edmonton? Also auch allein durch die Zeitverschiebung?
Ja.
Und dann.
Ja.
Gut, danke für deine Hochqualität.
Ja, schlussendlich, also ich glaube, natürlich ist es eine krasse Umstellung, aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, in der WTS im Einzel zu starten, dann ist dir das auch erstmal egal.
Okay.
Ja, also, ja, Punkt. Gut, gucken wir international auf die Startliste. Bei den Männern sind wieder mit dabei Jacob Birtwistle, Jelle Geens aus Belgien. Und wir haben beide Brownie Brothers in der Startliste.
Bin mal gespannt, was abgeht.
Genau, was die beiden uns präsentieren. Vincent Lewis auch wieder mit dabei, der ja jetzt wieder nach Hamburg der Führende des WTS-Rankings ist. Bei den Spaniern auch wieder die Top-Athleten dabei. Fernando Alaza, Mario Mola, Javier Gomez. Also die Weltelite ist wieder am Start. Es wird spannend sein, wer sich jetzt nochmal nach vorne katapultiert mit den Rennen, weil es ist das letzte Rennen vor dem Grand Final und dementsprechend ist es nochmal wichtig, einige Punkte zu sammeln. Sicherlich aus kanadischer Sicht Tyler Michlitschuk aus Kanada wieder dabei, der ja in Montreal schon Dritter geworden ist. Und ganz interessant, Jacob Birtwistle hat eine schlechte Erfahrung an Edmonton. Man musste beim Rennen, war das letztes Jahr oder davor das Jahr, musste man 3 Runden laufen. Und er war auf Position 7 nach der 2. Runde und dann quasi, beziehungsweise am Ende der 2. Runde. Und dann läuft er in einem Sprint, so weit hat man noch nicht gesehen, läuft er nach vorne, überholt Mario Mola, läuft in den Zielkanal und merkt, fuck, ich muss noch eine Runde laufen. springt über die Absperrung und läuft noch eine Runde und dann wird er noch Zweiter. Ey, nach so einem Schlussspind, ich wäre eingegangen, ich wäre nicht mehr ins Ziel, wäre ins Ziel gekrabbelt, ey. Ja, und der wird dann nur noch von Mario Mola überholt. Und das war in Edmonton, das war echt unglaublich. Ich hoffe, dass er diesmal genau sich anguckt, wie viele Runden er laufen muss. Das war der absolute Wahnsinn. Sehr, sehr geiles Rennen, wo er wirklich, der hat auch im Interview gesagt, das war die schlimmste letzte Runde meines Lebens.
Das glaube ich.
Stell mal vor, weißt du, du denkst so, oh, ich laufe jetzt ins Ziel. Ach, scheiße, ich muss noch eine Runde laufen. Oh, fuck. Max, du musst viel piepen. Ja, die ganzen Schimpfwörter hier rauspiepen.
Ach so, ich wird gar nichts gepiept. Wir setzen den auf FSK 18 und dann...
Gut, bei den Frauen. International sind die Britinnen, ja, mit Jessica Learmonth da. Bin gespannt, wie sie sich präsentiert jetzt nach der Staffelsache. Georgia Taylor-Bowne lässt aus. Bei den US-Amerikanerinnen natürlich Katie Zephyrus auf der Startliste. Wenn sie gewinnt, dann geht sie mit dem bestmöglichen Ergebnis nach Lausanne. Also mit der Höchstpunktzahl. Weil dann hat sie ja quasi 5 Rennen gewonnen. Ja. Und das Einzige, gut, sie hätte, wenn sie in Leeds gewonnen hätte, bei der olympischen Distanz hätte sie mehr Punkte bekommen als bei der Sprintdistanz, weil bei der Sprintdistanz gibt es nur 80% der Punkte, weil es eben eine kürzere Distanz ist. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wenn sie mit 5 Siegen dahin gehen sollte, wäre das eine ja hervorragende Ausgangssituation für Katie Zephyrus. Ansonsten bei den US-Amerikanerinnen noch Summer Rappaport mit dabei, die ja Dritte geworden ist in Hamburg. Und wenn wir nach oben gucken, bei den Australierinnen natürlich Ashley Gentle mit dabei. Da ist natürlich die Frage, wie sie aus dem Wasser kommt, ob sie in die erste oder zweite Radgruppe kommen, ob die Radgruppen zusammenfahren. Denn im Laufen ist Gentle einer der besten Athletinnen in der WTS. Also vielleicht das Feld, um es zusammenzufassen, nicht so stark besetzt wie in Hamburg, aber nichtsdestotrotz mit starken Athletinnen dabei, die ja auch im Gesamtranking recht weit vorne sind.
Wird also wieder ein super spannendes Rennen.
Ja, und dann haben wir noch die Team Relay.
Genau.
Auch spannende Teams.
Also ganz krass, ganz kurz nur. Wir haben gerade gesagt, in Hamburg war die Weltmeisterschaft der Team Relay, aber es gibt nicht eine Weltmeisterschaft wie, also an einem Tag eine Weltmeisterschaft, sondern es funktioniert ja ein bisschen anders.
Doch, bei den Team Relays gibt es an diesem einen Tag. Also Deutschland ist jetzt Vize-Weltmeister.
Ach so.
Ja, okay. Genau. Das ist bei den Team Relays ein bisschen anders.
Was sind dann die anderen Team Relays?
Das sind also quasi Punkte zu sammeln für das Olympia-Qualifikationsranglisten. Also,
das, was wir eigentlich nicht bringen.
Genau, dann sind wir bei der Olympia-Qualifikation. Wir reden darüber nach dem olympischen Testevent im August in Japan. Dann stellen wir euch das Ganze mal vor. Wie funktioniert das denn mit der Olympia-Rangliste? Wie ist das denn? Wie qualifizieren sich die jeweiligen Athleten? Wie qualifizieren sich die Teams? Das gucken wir. Aber kurz heruntergebrochen, es gibt 3 Events in der ersten Periode, 2 Events in der zweiten Periode oder umgekehrt, die reingebracht werden können in das Ranking, plus dann noch so Special Events, da kommen wir dann später zu. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich als Team auch bei der WTS Team Relay eben ganz gut präsentiert. Genau, gucken wir kurz auf das Team Relay. Wir haben mit Australien und Großbritannien und den USA die Top-Gesetzten mit dabei. Frankreich ist nicht mit dabei, der Weltmeister, die lassen diesen Wettkampf aus. Deutschland eben, ich gehe davon aus, mit einer ganz anderen Besetzung als in Hamburg. Bin mal gespannt, wen der Bundestrainer dort mitbringt. Dann natürlich Belgien nicht zu unterschätzen. Ich habe auch gesagt, einige Exoten sind mit dabei. Hongkong, auch China noch nicht so häufig mit einer Team Relay am Start gewesen. Das wird also in zweierlei Hinsicht spannend. Wer kann eventuell überraschen? Können die Spanier zum Beispiel wieder ihr gutes Ergebnis von Hamburg bestätigen? Oder wer holt dann den Sieg? Frankreich wird sicherlich nicht. Auf dem Papier natürlich Großbritannien, Australien und die USA, sage ich mal, die stärkst eingeschätzten Mannschaften.
Gut.
Dann sind wir bei meiner Lieblingskategorie. Wer gewinnt? Nachdem ich sehr gut versagt habe und nur auf Leute gesetzt habe, die gestürzt sind, fängst du jetzt mal an. Bin mal gespannt auf deine Tipps für Edmonton.
Für Edmonton. Gib mir mal eine Sekunde noch.
Ja.
Ich hole mir noch mal schnell die Liste.
Ja.
Die habe ich nämlich irgendwie wieder geschlossen.
Eieiei.
So. Da fällt da, was ich gerade sehe, Benz Bisak ist noch drin. Ich glaube nicht, dass er starten wird mit seinem
Nein,
Oberschenkel.
Ja, der fällt raus.
Ich glaube irgendwie, dass das Bird Whistle wieder
nochmal
dabei ist. Ja, ich glaube schon. Also auch wenn er dieses Mal jetzt ein hartes Rennen oder ein gutes Rennen geliefert hat, ich glaube, es könnte gut sein. Großbritannien habe ich irgendwie, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, überhaupt kein gutes Gefühl. Da wird nicht, ich glaube nicht, dass da noch so viel passieren wird. Ansonsten vielleicht Alaza.
Mhm.
Alaza könnte vielleicht auch noch gut mit vorne mitspielen. Ja, das sind so meine.
Ja, und wer gewinnt dann jetzt? Du musst dich ja schon festlegen, ne?
Es ist schwer. Sagst du hast mehr Erfahrung. Wer ist denn der bessere Bergfahrer? Weißt du das?
Keine Ahnung.
Gut.
Also tendenziell Christian Blumenfeld, aber der startet nicht.
Gut. Dann würde ich eher Bird Whistle sagen.
Okay.
Hat jetzt zwei Wochen.
Ja. Er hat auch zweimal gewonnen. Okay. Ja. Ich sage, Vincent Lewis gewinnt.
Ja?
Ja.
Okay. Gut.
So, Frauen.
Was sagst du bei den Frauen?
Ja, Frau.
Wer stürzt denn bei den Frauen ein?
Ach, Frauen ist schon wieder schwierig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn ich jetzt schon wieder Katie Seferius sage, dann ist es langweilig. Aber die hat einfach so gut performt in der Staffel. Da hat sie ja von einer Minute nochmal schön 30 Sekunden weggefressen vom Vorsprung.
Ja, okay, vielleicht ist sie nochmal motiviert, irgendwie auf den fünften.
Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann, dass sie das Rennen auslässt. Dass sie jetzt noch auf der Startliste ist, aber am Ende gar nicht starten wird. Aber wir werden es sehen. Ja, kommt drauf an. Also, ich sage Katie Seferius.
Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und da ich nicht die gleiche nominieren will wie du.
Nominieren? Muss sie dann ein Bier trinken?
ich nehme irgendwie was ganz Abgedrehtes. Irgendwie.
Nimm mal meine Freundin Kaidi Kiwi aber.
Ja, dann nehme ich Kaidi. Ich glaube an sie im Vergleich zu dir.
Ich glaube auch an sie, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnt.
Nee, schreib das mal auf.
Ja, ich schreib das auf. Sehr schön.
Und sag ihr Bescheid, dass ganz Deutschland hinter ihr steht.
Das weiß sie. Das weiß.
Sehr gut.
Vale. Achso, Team Maxi hier.
Team.
Du ziehst den Podcast in Länge.
Du kannst ja wieder so schöne Wartmusik machen.
Hinterher bekommen wir noch GEMA-rechtliche Probleme. Ist generell heute recht lang,
Kind. Ja,
es ist so eine Stunde.
Oje.
Oje.
Ob es hier überhaupt jemand zugehört hat.
Wer noch da ist. Hallo. Gerne, gerne. Ich begrüße auch namentlich übrigens.
Ja, genau. Jeder, der Mo eine Mail schreibt, der begrüßt ihn dann in der nächsten Episode mit Namen und
Hallo.
Und einem persönlichen Gruß, den er sich überlegt.
Aber bitte mit Vereinszugehörigkeit.
Du, mit allem, was dazu kommt.
Allem. Du
kriegst jede Mail vor.
Ach ja.
Mal gucken, was da kommt.
Kommt drauf an, welcher Inhalt.
Oh je.
Ich nehme heute übrigens mit T-Shirt auf, nachdem ich gefragt worden bin, ob ich jetzt immer ohne T-Shirt aufnehme. Mit
T-Shirt auf. Ja, wir könnten das ja theoretisch auch einfach hier mit Video aufzeichnen und...
Nee, ich glaube, das ist nicht gut. So, okay, jetzt komm, hau rein. Gut.
Also ich glaube an Spanien, dass die nochmal rocken werden. Ich weiß zwar nicht genau, ob sie auf den Platz 1 kommen, bezweifle ich, aber ich würde es ihnen wünschen. Deswegen sage ich Spanien.
España, muy bien. Especialmente me gusta la idioma y el país.
Ja.
Bitteschön. So, ich glaube, die USA gewinnt.
So. Okay.
Punkt.
Gut. Das, was ich in die Länge gezogen habe, hast du aufgeholt wieder. Sehr gut.
Gut, okay. Max.
Gut. Mensch,
dann haben wir Hamburg. Dann haben wir Edmonton.
Ja.
Und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
War okay.
War okay. Max, ich wünsch dir einen schönen Urlaub.
Dankeschön.
Den ja.
Du bestimmt haben. Endlich mal keinen Triathlon und keinen Garten, über nichts nachdenken.
Kein Triathlon.
Naja, okay, einfach mal Sport machen.
Leg dich an den Strand und werde fett.
Das geht bei mir schneller, als du denkst.
Ja, bald ist wieder Off-Season, dann nehme ich sowieso wieder 5 Kilo zu. So, anderes Thema. Gut. Ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub und wir hören Dankeschön. Uns dann wieder mit, jetzt schon mal vorbereiten, dem Vorausblick auf das Finale der Bundesliga.
Genau.
Da freue ich mich drauf. Es gibt so viel zu bereden.
Definitiv. Dann
sind wir mal in deutschen Gefilden. German Championships in Berlin, 3., 4. August, falls ihr vorbeikommen wollt. Guckt schon mal in euren Kalender. Wird geil. Ich werde übrigens auch starten. Zwar nicht bei den Championships, aber Jedermann-Rennen. Freue mich drauf. Zieleinlauf im Olympiastadion.
Sau geil, ey. Hammer.
Kostet aber auch echt viel, Alter.
Ja, gut. Egal. Das Triathlon ein günstiges Hobby ist, das weiß ja jeder. Kein günstiges Hobby.
Ja, genau. So, und Leute, Rückmeldung und schreibt uns bitte, ganz wichtig.
Genau, und da wir unseren Podcast erst das nächste Mal aufzeichnen, am 30., wenn ich meinem Kalender vertrauen kann, und du am 28.07. in Kasan bist, wir werden uns vielleicht noch mal hören, aber auch hier offiziell, ich wünsche dir alles Beste, dass du es richtig rocken wirst.
Ja, Mission Gold.
Ja, mindestens.
Platin.
Nein, dass du auf jeden Fall das schaffst, was du willst. Ja, dass du die Quali schaffst. Ich glaube fest an dich.
Ja.
Und ja. Kann man das live verfolgen? Bestimmt,
weiß
oder?
Weiß ich noch nicht. Ich schicke dir einen Link.
Okay, also Mo hat auch einen Facebook-Account. Weiß nicht, Mo Triathlet oder sowas.
Genau, Mo Behlmann Triathlet. Bitte folgt mir alle.
Genau, Mo folgen für die heißesten Updates von Mo.
Aus Kasan.
Und
sowieso.
Genau, und wir berichten bestimmt auch irgendwie das eine oder andere Mal über deine Erfolge oder deinen Erfolg in Kasan dann. Gut. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Finde ich, bist du raus. Gut. Dann Dankeschön für dein Feedback, für dein professionelles Feedback mit dem Ja. Da bin ich dir sehr dankbar für. Dankeschön an dich, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Mach's gut und du hast das letzte Wort, Mo.
Ja, also viel Spaß beim Trainieren. Trainiert kurz und schmerzhaft und wieder ein Shoutout an alle Athleten. Wirklich, geht auf die Profile, like die, unterstützt sie dadurch, weil das ist wirklich das Wichtigste. Die sind hart am Trainieren, die reißen sich wirklich jedes Mal den Arsch auf und deswegen wollen wir euch da ein bisschen den Einblick bringen und die Athleten machen gute Arbeit, schaut da rein. Es ist traurig, dass die teilweise nur 500 Follower haben oder sonst was. Das haben sie nicht verdient. Also hilft sie, unterstützt sie, geht zu den Bundesliga-Rennen, geht zu den German Finals, wenn ihr Bock und Zeit habt und schaut ein bisschen abseits der Lang- und Mitteldistanz. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Trainieren. Mo ist out. Ciao.
Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.